Es ist Samstag, der 20. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, in der wir neben den großen Themen der Woche auch über all den Mumpitz reden wollen, der sonst so geschieht und der im Wochenstress einfach gern mal übersehen wird. Und das darf ich heute mit einem talentierten deutschen Nachwuchsschauspieler, der zuletzt zu sehen war als Gute-Laune-Kapitän in der öffentlich-rechtlichen Romantic-Comedy Der Schwarm nach dem Bestseller von Rosamunde Frank Schätzing. Guten Morgen, Klaas Häufer-Umlauf.
Ja, vielen Dank für dieses liebe, nette Entree, dass du dir da die Mühe machst, in derartige Wikipedia-Tiefen hinabzusteigen. Mhm. Da möchte ich mich außerordentlich für bedanken.
Ja, man kriegt ja sonst so wenig mit von dem, was du so machst. Es ist eigentlich wirklich unfassbar, dass du heute am Freitagnachmittag, da reden wir nämlich, Zeit für mich und uns hast. Du müsstest eigentlich komplett am Röteln sein, denn es steht eine ganz große Herausforderung an.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Sieg von Joko und Klaas gegen ProSieben, Programmdirektoren für einen Tag. Das berichtet der Tagesspiegel, 24 Stunden statt der üblichen 15 Minuten. So viel Zeit steht Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf am Sonntag zur Verfügung. Für die Inhalte gibt es keine Auflagen oder Beschränkungen. Am Dienstagabend hast du zusammen mit Joko gegen den Haussender ProSieben gewonnen. Und weil es sich um die 50. Ausgabe der Sendung handelte, ist der Sender jetzt besonders spendabel. Also am Sonntag 24 Stunden Programm. Für die Inhalte heißt es, gilt das Gleiche wie bei den 15-Minuten-Sendungen. Es gibt keine Auflagen oder Beschränkungen.
Das ist korrekt, genau. Wir können 24 Stunden machen, was wir wollen. Allerdings, du hast gesagt, es gibt keine Beschränkungen. Das ist ja im Fernsehen naturgemäß doch so, dass es Beschränkungen gibt. Es sind nur 24 Stunden, das ist die erste Beschränkung. Die andere ist, dass es ja auch sowas wie, wie Budget gibt. Und das wird man, ich sag mal, also ich möchte das jetzt einfach nur mal direkt am Anfang.
Das klingt jetzt so großzügig, aber da...
Das klingt dann so großzügig auch nicht. Also wir müssen, guck mal, wir haben 24 Stunden vor der Nase und die werden wir, so war auch der Plan und die Verabredung natürlich, uns auch viel damit beschäftigen, dass wir mal gucken, was hat denn ProSieben so in den letzten 100 Jahren Privatfernsehen auf ProSieben überhaupt geleistet.
Das heißt, da werden auch viele Elternreserven gezeigt.
Ja, da schauen wir mal. Aber vielleicht ist das nochmal eine Chance, da dann doch nochmal so eine Art Abschlussrunde zu drehen. Aber wir gucken mal, was wirklich da war und können uns bedienen aus dem reichhaltigen, wie nennt man das denn?
Kulturschatz.
Was ein anderes Wort? Schatz, genau.
Weltkulturerbe.
Aus dem Schatz, aus dem reichhaltigen Giftschrank von ProSieben werden wir uns bedienen und da mal gucken. Und zwischendurch haben wir so ein bisschen Zeit. Und ich sage mal so, man wird dem Ganzen schon auch anmerken, dass man Zeit hat. Also wird es dann doch eher ein bisschen fernsehuntypisch. Wir machen Dinge, die wir gerne machen wollen und deswegen auch noch nie auf ProSieben gelaufen sind, weil auch noch nie einer, ich sag mal, das ausprobiert hat.
Ihr könntet euch ja auch irgendwie einfach live besaufen. Also ich habe am Sonntag auch Zeit, ich könnte zur Tanke fahren und...
Ja, kannst du machen. Also du, wer weiß, wo uns der Wind hinträgt. Es ist jetzt deswegen, wie du ja hier siehst, ich stecke jetzt nicht bis über beide Ohren in Arbeit.
Du wirkst ehrlich gesagt tiefenentspannt.
Ja, bin ich auch. Also wir gucken
mal.
Wenn
ich da so einen ganzen Tag Programm vor mir hätte.
Ja, so ist es. Wow. Wir sind bei ProSieben und das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn man so eine Inspiration hat und sagt, wir arbeiten uns jetzt um diesen oder jenen Gedanken mal rum die nächste Stunde, dann werden wir schon irgendwo ankommen. Und ein bisschen Freiheit, Markus, das ist es doch vielleicht auch, was man vermisst. Immer dieses durchgetaktete Trailer-Geballer und jetzt muss dies und jetzt muss das passieren.
Furchtbar.
Vielleicht auch mal einfach mal atmen, mal eine Pause machen, das mal aushalten. Und mal gucken, was passiert, wenn man einfach sich jetzt nicht dem Rhythmus der Sehgewohnheiten der Generation TikTok unterwirft, sondern einfach mal gucken, was
das
passiert
heißt,
mit sehr viel Zeit.
Die Werbung habt ihr als erstes gestrichen für den Tag?
Also das machen wir grundsätzlich bei ProSieben jetzt überhaupt nicht mehr, dass wir alle beiden Werbespots, die sowieso geplant waren für Sonntag, zeigen wir auch. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, was wir so nicht mehr machen können.
Also ich habe hier diesen handgeschriebenen Plan in Anführungszeichen für die 24 Stunden. Der Sender hat das am Freitag wirklich entgeistert verbreitet, was das denn bitte sei. Da steht zum Beispiel circa 20 Uhr, neues Showformat eventuell wird super.
Genau, es kommt ein neues Showformat und das wird wirklich sehr, sehr gut und da können auch ganz viele Leute selber dran teilnehmen. Es gibt sehr viel interaktive Möglichkeiten. Also es gibt für Menschen, die entweder um die Ecke sind oder einen Hyperloop zu Hause haben und sofort herkommen können, gibt es Möglichkeiten, auch was zu gewinnen. Mhm. Man kann Sachen zu Geld machen oder Geld bekommen. Es wird innovative neue Showformate geben. Es wird Spiele geben, die es so noch nie gegeben hat im Fernsehen. Es wird Locations geben, die in dieser Brachialität auch noch nie auf ProSieben zu sehen waren. Also Stars, all das.
Stars auch.
Ja, es wird alles geben. Also ich kann wirklich sagen, es wird ein paar Formate geben, von denen ich glaube, dass sie dann, dass ProSieben danach uns noch bitten wird, das nochmal praktisch auf deren Geheiß ist, nochmal im Programm aufzuführen. Wenn wir das dann gar nicht mehr gewonnen haben, sondern wenn es wirklich darum geht, dass ProSieben sagt, diese innovative, sehr gute Idee, die ihr da gemacht habt, dürfen wir die als richtige Show machen.
Ja.
So denke ich, dass wir von der Qualität her anliefern werden.
Ist ja vielleicht auch eine Chance für dich, der du ja auch langsam ins Rentenalter hinübergleitest. Wäre das für dich noch mal was, Programmdirektor, so als dritte Karriere?
Ich weiß nicht so genau, weil das ist schon ganz gut, dass das jetzt bei ProSieben, ist das jetzt ein Herr, der heißt Hannes Hiller, den mag ich sehr, der macht das sehr gut, die davor mochte ich eigentlich auch und wir waren eigentlich auf unserer Seite des Tisches immer ganz gut positioniert und es macht keinen Sinn, wenn man jetzt allen Bedürfnissen, die wir als Moderatoren so ausstrahlen, nachgeht, dann klappt der Sender noch schneller zusammen als ohnehin möglich.
Ich bin gespannt.
Die Schlagzeile des Tages.
Iran, Berichte über Explosionen, US-Medien. Israelischer Luftangriff, Nachrichtenstaccato. Im Iran hat es in der Nacht auf Freitag nach Angaben staatlicher Medien mehrere Explosionen und eine Aktivierung der Luftabwehr gegeben. Den Berichten zufolge wurde in der Region Isfahan mehrere Drohnen abgeschossen. Mehrere US-Medien berichten zudem, es habe einen israelischen Luftangriff gegeben. Demnach wurde eine der Militärbasen getroffen. Die Sender CNN und NBC melden, Israel habe die USA über die Angriffe im Vorfeld informiert. Diese seien aber von amerikanischer Seite nicht gut geheißen worden. Tja, also, dass Iran ein absolutes Drecksregime ist, darüber brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Die andere Frage ist aber, ob es von Israel auch jetzt, sagen wir mal, im Eigeninteresse wirklich klug ist, sich auf so eine Auge-um-Auge, Zahn-um-Zahn-Strategie einzulassen. Also die Iraner hatten nach ihren 300 Raketen und Drohnen, die sie am vorigen Wochenende quasi auf Israel gefeuert hatten, die Gott sei Dank fast alle abgefangen wurden, gesagt, so für sie sei die Angelegenheit jetzt auch erledigt. Es gab dann viele Bemühungen, auf Israel einzuwirken, nicht weiter zu reagieren und tatsächlich quasi eine Feuerpause einzuhalten. Jetzt dann doch diese zaghaften, aber doch Beschüsse iranischen Territoriums. Wie blickst du auf diese Eskalation im Nahen Osten, auf genau das, wovor sich die Welt ja irgendwie lange gefürchtet hat?
Das ist ja der große Tenor, der darüber auch gerade in den letzten Tagen hing, dass also alle auch diplomatischen Bemühungen nahezu aller Länder, die in irgendeiner Verbindung mit Israel stehen, auch näher in Verbindung stehen mit Israel, darauf eingewirkt haben.
Frau Baerbock war auch wieder da.
Ja. Genau, und dass diese Eskalation eben insofern nicht so weit eskaliert, um jetzt wiederum eine nächste Antwort nochmal nachzuformulieren. Darum ging es, glaube ich, dass man als, wie auch immer, es gibt ja immer so eine merkwürdige Logik, der man sich dann in dieser...
So stolz getrieben auch, ne? Können wir nicht unbeantwortet lassen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist fast sogar noch weniger als stolz getrieben. Es ist, glaube ich, eigentlich eher, das meine ich damit, dass man gerade auch als Beobachter, der ja Gottlob nichts, auch nicht mal beruflich oder als Experte oder irgendwie damit zu tun hat, dass man fast so eine Art logischen, notwendigen Ablauf da jetzt so in einer ganz sachlichen Art und Weise hineindenkt, dass man das Gefühl hat, okay, da muss jetzt irgendetwas passieren, von dem niemand überzeugt ist. Man kann nicht nichts machen, man muss etwas machen. Und im Idealfall macht man es jetzt so ein bisschen, um den Haken zu machen, um zu sagen, jetzt, wir haben jetzt darauf reagiert, aber im Prinzip verstehen wir natürlich die Deeskalationsdiplomatie, die auf uns einwirkt, die wir jetzt auch gerade in Rücksprache machen, die aber nicht heißen kann, wir machen gar nichts, weil das wiederum auch ein Kommentar wäre, der irgendwann dazu führt, dass vielleicht eine Ermutigung stattfindet, noch andere Dinge zu tun. So, und das ist ja schon schlimm genug, dass man von außen fast so eine Art ja, diplomatische Sachlichkeit eigentlich auch so in der ganzen Berichterstattung da drumherum jetzt, irgendwie muss man es ja probieren zu verstehen. Und ein Konflikt, der derart überkomplex ist, überhaupt verstehen zu wollen, funktioniert nicht, also zoomt man so nah heran, bis man in so einer Art Mikroverständnis wenigstens einzelne Taten probiert, im Zeitbezug der einen Woche davor und der einen Woche danach zu verstehen, als irgendwie sich selber die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich denke da wenigstens drüber nach, weil ich, umso weiter ich rauszoome, natürlich für nichts mehr auch nur den Ansatz einer Erklärung finde.
Deeskalation mit Raketen klingt paradox, aber so ist es wahrscheinlich. Also das ist genau so, sowohl von Iran am vergangenen Wochenende als auch jetzt für Israel zwar gezeigt wird, okay, wir tun was, aber gleichzeitig schon mitkalkuliert wird, dass nicht allzu schlimmer Schaden.
Naja, es kommt natürlich darauf an, was jetzt nachgewiesenermaßen überhaupt anvisiert wird und ob man jetzt militärisch unter seinen Möglichkeiten bleibt, und zwar sichtbar unter seinen Möglichkeiten, und zwar nicht aus Unfähigkeit, sondern aus reiner Absicht. Und das wiederum ist kurioserweise selbst in einer militärischen Handlung so eine Art Angebot daran, wie das jetzt weiterlaufen kann. Und da sage ich auch bewusst, das tut man, glaube ich, wenn man auch in einem Format wie diesem überhaupt darüber spricht, tut man gut daran, möglichst nah an die derzeitigen Ereignisse heranzuzoomen, weil, wie gesagt, mit jedem Meter, den man weiter weggeht und in dem das Bild größer und politischer und mit historischen Bezügen vor einem steht, desto weniger sollte man sowas Überkomplexes so unterkomplex kommentieren.
Schwierig ist sicherlich die aktuelle israelische Führung. Die beste Lösung für den ja, sich verschärfenden Konflikt ist aber natürlich, wenn dieses teuflische Mullah-Regime irgendwann mal gestürzt und abgesetzt würde. Und Hoffnung gemacht hatten da ja zuletzt die Proteste mutiger Frauen und Männer gegen diese systematische Diskriminierung von Frauen. Klaas, du hast das unterstützt, indem du deinen Insta-Account, deine große Reichweite an Aktivistinnen abgegeben hast. Erzähl doch nochmal kurz, wie kamst du darauf und wie verfolgst du, was mit deinem früheren Account jetzt geschieht, weiter?
Ja, ich verfolge das natürlich so wie hoffentlich viele andere auch. Man kann ja ungefähr sehen, wie viele Leute die Accounts verfolgen. Das sind so um und bei eine Million von Jokos Account, mein Account. Ja, das ist diese mini kleine Sache, die man da machen kann im Sinne der Aufmerksamkeit, was wiederum auch nur ein ganz kleines Mosaik ist, einer wiederum kleinen Mosaikkachel eines großen Problems. Also so, man kann es, glaube ich, gar nicht klein genug reden, was das jetzt ist. Und deswegen macht es ja gar keinen Sinn, das jetzt in irgendeiner Form in Bezug zu irgendwelchen Ereignissen zu sehen. Aber wenn man sich überlegt, dass, wenn man eigentlich nur Aufmerksamkeit zu verteilen hat und sonst nichts, das ist ja so, man hat keine Lösung.
Dein kleiner Beitrag zum Sturz des Mullah-Regimes.
Ja, genau. Und das ist natürlich lächerlich. Also alles, egal, gerade auch im Bezug auf die Gewalt, die den Menschen droht.
Ich meinte es aber tatsächlich gar nicht lächerlich machend.
Nee, aber es ist, und das finde ich auch nicht schlimm, es ist lächerlich in Bezug auf die Gewalt, die dort Menschen erleiden müssen, die tatsächlich auf die Straße gegangen sind, gebrandmarkt werden für ihr Leben, indem sie ein Auge ausgeschossen bekommen mit Gummigeschossen und für immer sichtbar bleiben in so einem totalitären Regime als jemand, der irgendwann einmal das Momentum erkannt hat und wirklich mal Mut bewiesen hat. Nur das allererste, was in einer modernen Welt abgedreht wird, ist die Kommunikation untereinander. Und damit heißt es eben auch zu zeigen, was ist, nicht nur aus der Welt, also aus Iran hinaus in die Welt, sondern auch innerhalb Iran zu zeigen, wir machen auch was, macht ihr auch was. Also sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu ermutigen, zu sagen, ihr seid dort, wir sind an einem anderen Ort, aber wir können uns jetzt gegenseitig sehen und damit auch eine Gemeinschaft spüren, die vielleicht auch Hoffnung aufkommen lässt, dass diese gemeinschaftlichen kleinen Grüppchen sich irgendwann zusammenschließen zu größeren Grüppchen, aus denen irgendwann dann eine so große Gruppe wird, dass selbst ein gewalttätiges, mörderisches Regime keine Wahl mehr hat, als sich dem zu ergeben. Das ist ja so ein bisschen der Effekt, den man
Die
Hoffnung, und wer weiß, ob diese Verbindung, die einmal geschaffen wurde, nicht irgendwo unter der Oberfläche, selbst wenn sie jetzt natürlich nicht mehr sichtbar sein kann, zumindest in den Herzen, in den Köpfen immer noch da ist. Und solange es irgendwelche Kanäle gibt, die bereit sind, diese Informationen und auch die immer wieder kontinuierlich stattfindenden Menschenrechtsverletzungen und Grausamkeiten zu dokumentieren, ist das natürlich was Gutes. Bei einer Fernsehsendung, bei einer Nachrichtensendung ist nach der Fernsehsendung, nach der Nachrichtensendung Schluss. Und wenn man sich irgendwas installieren will, dass man jetzt nicht immer initiativ auf die Suche gehen möchte nach Nachrichten, weil die findet man ja so auch, sondern man sagt, in meiner heilen Welt baue ich mir ganz bewusst diese Störung ein, die mir die Realität, ob sie mir nur gefällt oder nicht.
So zwischen den ganzen schicken Selbstmarketing-Posts auf Insta kommt ja, dann sowas.
Ja, dass man sich das immer wieder reinschiebt, dass man sich also seine, ich sag mal, Nebenöffentlichkeit, die man sich so ein bisschen selber zusammen kuratieren kann, sich nicht schöner baut, als die Welt ist, um sich selbst auch immer noch daran zu erinnern, dass man da vielleicht auch nochmal einen Gedanken drüber verliert, während man natürlich ansonsten kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man einen schönen Tag hat und sich mit tollen Dingen beschäftigt. Aber ich finde es irgendwie, es tut einem ganz gut, um diese Versachlichung grausamer Ereignisse nicht so dazu führen zu lassen, dass man selber eigentlich abstumpft und ein bisschen von der Empathie, die man vielleicht mal hatte, abgibt, weil man sich zu selten damit beschäftigt, weil wir in einer Zeit leben, in der man sich seine zumindest digitale Realität ja eigentlich selber zusammenbauen kann. Und umso mehr diese digitale Realität diese Themen komplett ausspart, desto mehr nimmt man es nur noch wahr wie irgendeine Excel-Tabelle, die von der Tagesschau jeden Tag aktualisiert wird und es fehlt einem eigentlich so das menschliche Gefühl und vielleicht dann auch im rechten Moment das Engagement, was man von sich selber erwarten würde. Insofern ist es nicht schlecht, irgendwie damit dabei zu bleiben. Und ob das nun ein Insta-Account ist, dem man folgt, der einem regelmäßig über nicht so schöne Nachrichten informiert, oder ob man sich jetzt nach all der Zeit des russischen Krieges gegen die Ukraine nochmal in der ARD-Mediathek den Film anschaut, 20 Tage in Mariupol.
Krasser Film.
Ja. Krasser Film. Wirklich ein krasser Film, der auch stellvertretend ist für viele andere Auseinandersetzungen, die gerade auf der Welt stattfinden, auf der ganz menschlichen Ebene, ohne die Politik jetzt in den Vordergrund zu stellen, weil man da einfach sieht, was Krieg ist, was Krieg macht, wie Krieg auf Menschen wirkt. Und es bringt einen wieder zu dem Gefühl, was man hätte, wenn man auch persönlich näher dran wäre. Und das ist für den eigenen Charakter, für das eigene Wesen natürlich immer so ausgewählt in verträglichen Dosen. Etwas, das man sich ab und zu mal zumuten muss.
Ganz weit vorne.
Stadt Gelsenkirchen verbietet E-Scooter. Das berichtet der Spiegel. In Gelsenkirchen dürfen ab dem kommenden Wochenende schon keine E-Scooter mehr auf Straßen und Bürgersteigen herumstehen. Die Stadt hatte die Leihroller nach Streit mit den Anbietern Bolt und Tier verboten. Diese klagten dagegen. Gelsenkirchen hatte zuvor von den Anbietern verlangt, dass Nutzer sich mit einem Personalausweis oder ihrem Führerschein bei dem Leihdienst registrieren. Damit wollte die Stadt es erleichtern, Fehlverhalten zu ahnden, Fahrten zu zweit auf einem Roller etwa oder gefährliche Fahrten in Fußgängerzonen. Damit ist Gelsenkirchen die erste Stadt Deutschlands, die E-Scooter verbannt. Klaas, geht Gelsenkirchen hier den richtigen Weg? Sollten alle von Gelsenkirchen lernen?
Ausgerechnet Gelsenkirchen?
Ja.
Ist natürlich, wo man denkt, ja, also ob da jetzt die Stadt jetzt so von schöner wird, wenn diese E-Scooter da jetzt nicht mehr rumstehen. Aber gut, das ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, das ist immer so eine persönliche Sache. Ich liebe E-Roller.
Ich auch. Das gibt's ja gar nicht. Das traut sich keiner mehr zu sagen, weil die Dinger sind so verpönt. Und du bist, wenn du mit denen unterwegs bist, ja, du siehst richtig den Hass, zumindest in gewissen Klientel. Weiß ich schon vorher.
Ja, ich weiß, aber ich denke aber auch
selbst immer, wenn du 4 Meter dran vorbeifährst, dann denken die, das sei eine Beeinträchtigung quasi ihrer Freiheit, ihrer Ruhe, ihrer Sicherheit.
Ja, man ist wie auf dem Fahrrad oder im Auto oder zu Fuß, man soll halt einfach im Leben oder auf der Rolltreppe, man soll halt kein Arsch sein und sich auch nicht so verhalten.
Nee.
Das geht übrigens auch auf so einem E-Roller, aber es ist schon so, dass wenn ich mit so einem Ding durch die Gegend fahre, dann denke ich trotzdem, wie konnte das so einem Land wie Deutschland eigentlich durchrutschen, dass ich jetzt mit so einem Ding hier einfach rumfahren kann.
Stimmt.
Das ist doch super gefährlich.
Es ist total unreglementiert.
Für alle. Ich habe keinen Helm auf, ich habe irgendwie gar keine Befähigung, ich bin nicht einmal, muss ich damit irgendwie zur Dekra und so einen Test auf dem Parkplatz. Ich muss nichts machen. Ich kann einfach das Ding nehmen, ich kann losfahren. Das ist doch super dumm eigentlich.
Ein Anbieter testet, glaube ich, ob du stockbesoffen bist, dadurch, dass du irgendwie innerhalb von 10 Sekunden auf irgendwas reagieren musst, also seine Reaktion.
Ja.
Also es gibt schon Vorsichtsmaßnahmen.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja eigentlich auch, wenn man diese richtigen Motorroller, ne, also so große Motorroller, gibt es ja auch teilweise zum Leihen.
Die nehme ich auch gern.
Ja, aber da musst du ja deinen Führerschein vorher, weil das der Führerschein pflichtig ist, musst du den ja da wirklich registrieren. Und das geht eigentlich mega schnell. Insofern, weil Gelsenkirchen, die haben ja gesagt, ja okay, wenn ihr das mit Personalausweis oder irgendwie so macht, dann könnt ihr die weiterhin hier hinstellen. Wundert mich, dass die Unternehmen das dann nicht machen, weil ich dachte, ist das denn jetzt so ein Ding, dass man da seinen Personalausweis...
Ich glaube auch, weil sie dann selber quasi die Riesenarbeit haben, weil sie dann bei der Weiterverfolgung irgendwie mithelfen müssen.
Ach so, die sind dann mitverantwortlich sozusagen, oder was?
Ich denke mal, aber so hier, zu dem Unregulierten, dazu passt auch, dass die Zahl der tödlich verunglückten E-Scooter-Fahrer sich im vergangenen Jahr verdoppelt hat. 20 Menschen starben, 8.300 Nutzer wurden schwer verletzt, 12% mehr als im Vorjahr. Ja, also...
Weil wahrscheinlich auch noch mehr auf der Straße sind oder so, ne? Also... vielleicht waren es noch nicht alle E-Scooter, die sie da über die Städte verteilt hatten bis zu diesem Zeitpunkt und dann im letzten Jahr, vielleicht haben wir jetzt den Höchststand an E-Scootern und es sind wieder viele aus der Spree gezogen worden und wieder abgetrocknet und wieder...
Die sind jetzt wieder im Einsatz aus den Tiefen der Spree. Ich bin gestern vorbeigefahren, da hatte irgendjemand wohl aus Wut E-Roller auf die Tram, auf die Straßenbahnschienen gelegt und die Tram ist da so reingefahren und da gab es also großen Einsatz.
Ja, das ist richtig, das ist intelligent. Also wenn man so, finde ich einen ganz intelligenten Protest.
Die Wut weg.
Ja, aber man weiß gar nicht, gegen was eigentlich jetzt. Vielleicht ist der auch Straßenbahnhasser. Vielleicht ist der E-Scooter-Fan wie wir. Weißt du?
Bild wollte die Straßenbahn lahmlegen.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Schimpansen fast völlig nackt. Magdeburger Zoo erklärt Affenschande, das berichtet die Bild. Am Ende sind doch wieder die Influencer schuld. Die Schockfotos aus Magdeburg sorgten für Entsetzen. Den 10 Schimpansen im Zoo hängt das Fell in Fetzen vom Leib. Manche haben kahle Stellen, andere sind fast ganz nackt. Die Tierschutzorganisation PETA lief Sturm. Auch die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz übten Kritik an der Affenschande. Doch es gibt keinen Hinweis für körperliches oder psychisches Leid der Tiere, versicherte Zootierarzt Felix Husemann. Schuld am ungewöhnlich nackten Aussehen der Affen sei Overgrooming, also übermäßige Fellpflege. Grooming sei eine normale Verhaltensweise, mit der die Tiere Zuneigung zeigen und ihre Rangfolge bestätigten. Also wie kann man das bitte so fehlinterpretieren? Hier ist ganz viel Liebe offenbar in dem Zoo, ganz viel Zuneigung, auch für den Mitmensch, mit Affen und so. Und dann so eine riesen Peter-Kampagne. Auf wessen Seite stehst du?
Also was ja auch noch zu sehen war, ich kenne mich nicht so gut damit aus, jetzt mit so nackte Schimpansen habe ich zuletzt im Zusammenhang mit Hannes Jenicke irgendwo gehört, aber da wurden sie, glaube ich, rasiert.
Ja.
Das hatte mit Overgrooming nichts zu tun. Ich habe auch gelesen im Artikel, dass das so ist, wie der immerhin Zootierarzt das ja auch sagt, ne, der ja nun grundsätzlich, wenn man nicht so große Berührungsängste wahrscheinlich mit dem kompletten Prinzip hat, der aber auch gesagt hat, dass das in der
freien
Natur nicht vorkommt. Vielleicht ist das, ich kann mir vorstellen, dass das so aus Langeweile auch ist. Vielleicht ist das nicht so schlimm, dass man einfach jetzt nicht so viele Hobbys hat und dass man dann die eine Sache halt einfach zu viel macht. So wie, keine Ahnung, das kennt man ja als Mensch auch. Also wenn man in der falschen Umgebung ist, nur noch PlayStation spielt oder so, bis man dumm wird davon. Wo man dann sagt, das ist keine unnatürliche Verhaltensweise, aber wenn man eine Sache die ganze Zeit macht, dann irgendwann in dem Fall, beim Plässchen wird man einfach blöd, ne? Wie machst du mal bei Elden Ring oder so, dass man sich dann also verliert da über Jahre. Oder da passiert dann halt das. Das ist in der Sache eigentlich nicht so schlimm, aber sieht natürlich dann immer nicht gut aus und ist
ja
unnatürlich.
Ist ja auch beim Menschen zu beobachten. Es soll ja eine gewisse Spezies geben, die sich immer mehr darum kümmert. Also was kann man am Auge noch machen? Wie kann man die Falte hier noch wegkriegen? Das ist ja vielleicht dann das ähnliche Prinzip.
Was meinst du? Ach so, dass sie in so einem Beauty-Wahn sind?
Genau. Auch aus einer gewissen Langeweile raus und einer Selbstoptimierung. Also
das ist jetzt
einfach eine Spekulation.
Ob Leute, das die immer wieder in die Sonnenbank gehen und immer das Gefühl haben, sind noch zu blass.
Gibt es eigentlich noch Sonnenbänke?
Gibt es noch, das ist ja auch so. Es gibt noch Sonnenbänke.
Ich dachte, die hatten so die Hochphase der 80er, 90er Jahre.
Ja klar,
aber
Sunpoint und so
hießen die. Echt?
Ja, ich habe auch mal, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Früher konnte man doch immer, wenn man irgendwie irgendwo mal war, wo nackte Leute waren, im Fitnessstudio oder sonst wo dann so Fremde, die man nicht kannte, wenn die irgendwo geduscht haben und du hast bei den Männern und Frauen hinten über dem Po so ein weißes Dreieck gesehen.
Absolut.
Das war immer das Erkennungszeichen der Sonnenbank-Leute, weil man immer, wenn man da
Mit dem Steißbein liegst du einfach drauf und da kann dann nicht gebräunt werden.
Genau, da sitzt du auf der Ergoline 800 Verbringst du deinen Vormittag? Ja, ich bin da früher mit 16 oder so, gab es eine Phase, wo ich da immer hingegangen bin.
Ich auch.
Ja, du auch. Ja, na sicher, klar. Du warst ja auch Tennislehrer. Ja, genau. Ja, da muss man ja schön braun sein.
Aber da brauchte man, das hast du ja vom Platz bekommen eigentlich. Die Bräune kam eigentlich vom Platz.
Ja, so sollte es aussehen.
Es ging um den Winter.
So sollte es aussehen, dass du die vom Platz holst. Und im Winter, das kommt aber alles aus einer Zeit, wo gebräunte Haut, sonnengebräunte Haut, noch so eine Art Statussymbol war, dass man sah, dass man schön im Urlaub war.
Im Urlaub oder zumindest bei Sunpoint.
Ja, das waren die 90er Jahre, wo letztendlich eine braune Haut hieß, bei dem läuft's. So, der ist also schön so von der Sonne geküsst und so weiter und hat so diese kleinen goldenen Härchen. Dann, so.
Ja, schöne Zeit eigentlich.
Ja.
Gut, wie kommen wir jetzt zurück zu den Affen? Gar nicht, oder?
Nö, wieso? War da nicht alles besprochen?
Alte weiße Männer.
Mensch, März. Nicht bunt, nicht divers, kein Hauch von Patchwork. So berichtet die Zeit über eine Dokumentation, die diese Woche im ZDF zu sehen war, ein Porträt über Friedrich Merz, der 68-jährige CDU-Chef aus dem Sauerland. So die These dieser Rezension ist nicht bunt, nicht queer, nicht divers, nicht Patchwork, das ist mal eine Tiefenerkenntnis, sondern eben ein weißer, traditioneller, bürgerlicher Familienmann und Großvater. Merz und seine Familie hätten einem früheren CDU-Programm entnommen sein können, aber sie entsprechen eben auch heute noch einer gesellschaftlichen Idealvorstellung, die von Agnostikern über Christen bis hin zu Muslimen geteilt wird und im Kontrast stehe zur Merkel-CDU, so die Zeit eben. Sogar Sigmar Gabriel und Renate Künast, die in dieser Doku zu Wort kommen, äußern sich durchaus positiv über Merz. Erst bei Luisa Neubauer hört es auf und leise raunt es in der Doku dann auch, dass Wüst und Söder noch gemeinsame Sache machen könnten, um Merz seine Kanzlerkandidatur noch abzunehmen. Also, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, aber wie blickst du auf dieses gute alte Stück Bundesrepublik, also Friedrich Merz, gerade wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er schon ab dem kommenden Jahr Bundeskanzler ist, jetzt zumindest nicht geringer geworden ist?
Ja, ich finde das ganz schrecklich, dass so jemand, also mit dieser Energy, die so von dem ausgeht, dass ich finde, also der löst in mir immer so Beklemmung aus. Also gerade wenn man sich so vorstellt, jetzt auf der politischen Ebene, da kann man ins Detail gehen. Und
welche Beklemmung?
Ja, also ich mit politischen Positionen, da stimme ich wahrscheinlich bei fast nichts mit dem überein. Das könnte man jetzt so abfragen, was da alles nicht passt und so, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber wenn man jetzt, da geht es ja wohl auch um die persönliche Ebene, wie er so als Mensch und als Vater und als Ehemann und Privatmensch und so ist, wie er so seine Traditionen pflegt und so weiter. Und man kennt doch solche Leute wie den, mit denen man dann so zusammenkommt. Waren das so in der Jugend die Väter von irgendwelchen, dann hatte man mal eine Freundin und deren Vater war dann so. Und dann musste
junger Mann.
Ja, und dann musste man mit denen so zwei Stunden
dann kommen Sie mal rein.
Am Frühstückstisch dann da sitzen. Und dann, ja, dann war das erst so eine betonte, gespielte Freundlichkeit. Dann hatte man vielleicht ein bisschen zu dreckige Schuhe an, da wurde man schon mal schief angeguckt. Und dann
wird der auf den Zahn gefühlt.
Sitzt man da, genau. Und dieses berühmte auf den Zahn fühlen, und man weiß ganz genau, dieses, wenn man so die Luft schneiden kann und alle haben so ein bisschen so eine unterschwellige Angst davor, weil es ist so eine gespannte Ruhe und jetzt wird mal da, keiner traut sich was zu sagen und jetzt wird mal da der Freund gefragt. Man hört so das Geschirr klappern, im Hintergrund tickt die Uhr und es ist so eine gespenstische Stille irgendwie bei so einem Frühstück. Und alle laufen auf so ganz dicken Teppichen, weil diese Konzentration, mit der jetzt da der neue Freund der Tochter ausgefragt wird, die kann auch ganz schnell umschalten in so zwei, drei scharfe Sätze, mit denen klar ist, der kommt hier nicht nochmal zum Frühstück.
Ich verstehe, dass das ein traumatischer Moment deiner Jugend war, dass du das nur eins zu eins jetzt mit Friedrich Merz verbindest.
Ja, total. Ich habe es so, weiß ich gar nicht, ob ich es so schon mal erlebt habe, aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Und ich glaube, das passiert, wenn der Bundeskanzler ist, mit uns allen. Das wollen wir doch nicht.
Hast du da Angst vor?
Ich weiß nicht, ob man, in diesen Zeiten habe ich mehr Angst vor anderen Leuten, die in politische Verantwortung kommen als Friedrich Merz, um es jetzt mal auf diese Ebene zu bringen.
Sarah Wagenknecht.
Ja, klar, Sarah Wagenknecht, aber da hat ja wahrscheinlich, haben auch Leute, vor denen ich gleichmäßig viel Angst habe, auch wiederum Angst vor. Das heißt, die teilen sich ja so ein bisschen, momentan kannibalisiert sich ja so ein bisschen der Erfolg von Sarah Wagenknecht, zumindest in Thüringen habe ich es jetzt gelesen, auch mit dem einstmaligen Erfolg der AfD.
Genau, das ist ja auch das, muss man sagen, wenn es ihr am Ende gelingen sollte, so stark zu werden, dass die AfD nicht stärkste Kraft ist oder dass zumindest ist, irgendwie, wenn die anderen Parteien mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht koalieren, die AfD verhindert wird.
Also wenn es von Sarah Wagenknecht der größte Trick der Politik, der jemals stattgefunden hat, war,
ja,
dass sie einfach sich das alles nur ausgedacht hat die letzten Jahre und dann in dem Moment, wo sie der AfD alle Wähler abgegraben hat, kurz nach der Wahl wieder herzaubert, dass sie heimlich doch noch links ist.
Ja, das wäre was, oder?
Das wäre witzig. Aber ich befürchte, dass es wirklich so ist. Insofern muss man da einfach nur, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Hoffnung reinstecken, dass auch für so eine Koalition erstmal Einigkeit herrschen muss. Und da ist ja auch auf der fachlichen Ebene ganz viel nachzuholen, bis man überhaupt mal politisch zusammenkommt und sowas. Also insofern so eine Zerkrümelung so dieses Wählerpotenzials ist jetzt erstmal ganz gut. Und gerade wenn man für beide Parteien, die sich da gerade um auch Wähler streiten, die man vielleicht auch nicht so sympathisch findet, überhaupt nicht gut findet, ganz im Gegenteil so, dann kann man da jetzt zumindest erstmal von der Seitenlinie aus zuschauen. Aber ich muss sagen, dass ich, also was heißt, ich muss sagen, da muss ich überhaupt nicht sagen, ist ja klar, dass ich nicht will, dass Friedrich Merz Bundeskanzler ist. Also wer will das? Aber es gibt da auf jeden Fall gerade so auf Landesebene und auf kommunaler Ebene immer mal wieder Menschen, die in politische Verantwortung geraten, zum Beispiel von der AfD, die mit dem, was sie dann da tun können, viel direktere Auswirkungen auf das Leben von bestimmten Menschen, die dort dann leben, wirklich haben, die jetzt schon Sachen entscheiden können. Mhm. Und jede Tackernadel, die denen bezahlt wird, weil irgendwer dafür gesorgt hat, dass sie in irgendeine Position kommen, in irgendeinem Rathaus oder in irgendeinem Landtag oder sonst wo, ist eine Tackernadel zu viel. Und darüber ärgere ich mich viel mehr und das finde ich viel, viel schlimmer, weil an der Position, die Friedrich Merz vertritt, da kann man sich ja dann abarbeiten von der anderen Seite und es schärft vielleicht auch die Profile der einzelnen Parteien. Und ich finde, das ist eine politische Diskussion, die man auch mit viel Leidenschaft führen kann und die man aber auszuhalten hat. Und da ist es doch einfach nur in der Natur der Sache, dass der eine den und der nächste den oder die gut findet. Und damit kann ich leben.
Dass Friedrich Merz bzw. vor allem die CDU in den Umfragen recht gut dasteht, hängt natürlich auch zusammen mit der Performance vom aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie blickst du auf ihn?
Ja, ich glaube, dass die Art zu kommunizieren nicht ideal ist. Das ist das, was ich denke. Auch da kann man jetzt durch die Position gehen und wird das eine so, das andere so finden.
Weil
er
es nicht besser kann oder weil ihn seine Überheblichkeit daran hindert?
Keine Ahnung. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob, wenn man weiß, dass man in einem gewissen Bereich vielleicht nicht so ein Riesentalent hat, dass man dann auch schaut, dass man sich eine Haltung oder ein Prinzip aneignet, was zu den eigenen Fähigkeiten passt. Und dann weiß man vielleicht nicht, was war zuerst da. Also never complain, never explain passt ja ganz gut zu einem auch als Prinzip, wenn man weiß, man ist sowohl im Complain als auch im Explain jetzt gar nicht so ein Experte, dass man am Ende eine gute Figur macht. Ich finde schon, dass es immer mal wieder neben allem Verständnis, was ja aus der Öffentlichkeit manchmal auch nicht gebracht wird in so politisch schwierigen Zeiten für Diplomatie, die unausgesprochen hinter den Türen stattfindet. Ich finde, dafür müsste es ein größeres Verständnis geben, dass ein Bundeskanzler jetzt nicht jeden Tag eine Regierungsklärung abgibt und sagt, was habe ich gestern eigentlich den ganzen Tag so besprochen und gemacht. Dass Politik dann funktioniert, wenn man sich eben nicht so sehr in die Karten schauen lässt, was beinhaltet, dass auch der Wähler und die Wählerin nicht zu jedem Zeitpunkt Bescheid wissen, welch größerer Plan da gerade bearbeitet wird. Das ist die eine Sache, von der ich glaube, dass wir als Wählerinnen und Wähler dafür mehr Verständnis auch öffentlich aufbringen müssten. Momentan hat man so ein bisschen den Anspruch, dass man eigentlich alles weiß, was ja dazu führt, dass nichts funktionieren kann. Auf der anderen Seite finde ich es sehr augenscheinlich, was man eben auch machen kann. Es kommen immer mal wieder Situation, in denen Erklärung notwendig wird. Vielleicht auch nur Einordnung, vielleicht aber auch nur das öffentliche Abwiegen von Interessen, die gegeneinander stehen. Oder manchmal gar nicht erklären, aber vielleicht mal anerkennen, dass es komplexe Themen gibt, die sich nicht erklären lassen. Auch darüber könnte man ja was machen. Und das macht ja Habeck immer mal wieder.
Und gerade auch in Kiew.
Gerade ist er in Kiew, genau, aber vor allen Dingen eben auch die Erklärung, dass man sagt, man hat zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, als die Landwirte Forderungen gestellt haben, die dann nicht erfüllt wurden, da war es an der Zeit mal zu sagen, warum erfüllen wir eigentlich gewisse Forderungen nicht oder erfüllen wir sie bereits, aber sie sehen das ja gar nicht. So, da ist mehr Erklärungsbedarf notwendig gewesen in dieser Zeit und vielleicht oder vielleicht gerade vom Bundeskanzler, als zu sagen, nee, das machen wir jetzt so und wer sich dafür interessiert, kann sich immer ins Thema einlesen, warum wir bereits total viel getan haben und warum das gar nicht so unfair ist, wie dargestellt wird. Aber manchmal muss man eben sagen, das ist jetzt vielleicht ein guter Moment, das mal einzuordnen. Wenn es darum geht, einen Konflikt wie den Überfall auf Israel, den Terroranschlag auf Israel und die dann auch damit verbundene Reaktion in Gaza und das Leid der Menschen in Gaza, das Leid der Familien der Geiseln und der Geiseln an sich in Gaza, der Zivilisten auf beiden Seiten und so weiter. Wenn man diese Sache hat, weil sie in der Welt ist, dann kann man nicht den Anspruch haben, das jetzt alles zu erklären, weil da gilt das, was wir am Anfang schon mal besprochen haben. Umso weiter man rauszoomt, desto größer und länger und vielschichtiger wird der Vortrag und man kommt nicht umhin, sich innerhalb dieses Themas so zu positionieren, dass man aus der reinen Erklärung rauskommt. Aber man kann anerkennen, dass es vielleicht selbst für einen Bundeskanzler ab einem gewissen Zeitpunkt unerklärlich ist. Und das muss man zumindest mal sagen. Und das hat wiederum auch Habeck gemacht. Und da würde ich, glaube ich, wenn ich Bundeskanzler wäre, daneben sitzen und sagen, wie kann es sein, dass der das hinkriegt und ich nicht?
Wen würdest du, wenn du Grünenberater wärst, ins Rennen schicken beim nächsten Bundestagswahlkampf, Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
Das kann ich nicht sagen.
Hast du zufällig die Doku über Gerhard Schröder gesehen?
Ja, entschuldigen Sie mal, natürlich.
Was war für dich das Markanteste?
Naja, dass er halt die ganze Zeit auf normalste, berechtigste Fragen reagiert mit, also entschuldigen Sie mal.
Und vor allem immer der Fragesteller, also der Reporter da, der hatte gerade so angesetzt und er war immer schon, sag mal, nach vor dem ersten Halbsatz so dazwischen. Ich weiß doch genau, was Sie sagen wollen.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen so die alte Schule natürlich, dass man da auch merkt, wie man mit Macht umgeht. Und eigentlich hat er sich da so verhalten, wie man das machen würde, ja, vielleicht auch an so einem Kabinettstisch oder so. Dass man vielleicht auch durch eine gewisse Überheblichkeit und auch durch so ein Lächerlichmachen überhaupt der Frage denjenigen, der da gefragt hat und vielleicht eine völlig berechtigte Frage
diskreditiert.
Hat, diskreditiert, ja, entwürdigt, lächerlich macht und so, dass man also gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, eine Antwort zu formulieren, bei der man gar nicht so gut wegkommt, indem man schon die Frage und das ganze Thema, ich finde am augenscheinlichsten ist es natürlich dann, dass wenn, also ich finde es wirklich schrecklich, was der da so von sich gibt und man kann natürlich sein Verhalten irgendwie lustig finden, weil er irgendwie ein markiger Typ ist sozusagen, aber man darf nicht vergessen, worüber man da redet. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass er irgendwie wie Wolfgang Lippert eine Zange im Baumarkt geklaut hat und deswegen so ein bisschen in Misskredit geraten ist, sondern
vergessen.
Ja, also, ne, um mal zu sagen, über was man sich sonst so in der Unterhaltung aufregen kann, was man dann irgendwie lustig finden kann, sondern da geht es ja wirklich um das Unterstützen eines Krieges gegen die Menschen in der Ukraine. Und das auch immer wieder auf Nachfrage. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch auf dem Weg zu diesem 80. Geburtstag, hat es so viele Möglichkeiten gegeben, zu sagen, jetzt ist für mich ein Zeitpunkt erreicht, wo ich meine uneingeschränkte Freundschaft und meine Unterstützung für oder mein uneingeschränktes Verständnis für diese Haltung von Putin so ein bisschen...
Mache ich nicht.
Ja. Hat er gesagt, macht er nicht. Nee. Und das finde ich natürlich, das ist...
Es hat dafür, eine harte Nummer, ja. Genau durch diese harte Nummer hat er eine andere Freundschaft reaktiviert, nämlich die zu Oskar Lafontaine. Ich war vorige Woche im Saarland und habe ihn interviewt für den Spiegel und da hat er ganz viel geredet über Gerhard Schröder und plötzlich redet er ganz milde über ihn. Ich meine, das war die Erzfeindschaft der deutschen Politik und letztlich hat Wladimir Putin die beiden wieder zusammengeführt, kann man glaube ich sagen, weil er sehr großen Respekt auch in diesem Interview dann geäußert hat, dass also Schröder der Einzige, der mit Blick auf Russland standhaft geblieben ist, anders als Steinmeier, der sich jetzt distanziert und so. Das hat er wirklich zu würdigen gewusst.
Ja, das ist so. Wenn der Raum immer leerer wird, da trifft man alte Freunde wieder, ne?
Zwick mich bitte mal.
Cotton Eye Joe von Rednecks wird in Nugget-Version zum YouTube-Weltrekord. Das berichtet der Musikexpress und ist geil für mich, endlich wieder eine Gelegenheit zu singen. Ich mache das hier sehr, sehr gerne. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from, Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Mochtest du das auch so gern?
Boah, bitte. Erschieß mich.
Der 90er-Jahre-Hit Cotton Eye Joe von Rednecks erlebt gerade eine gigantische Renaissance. Auslöser ist ein kurzer Edit des Refrains mit dem Titel Gidagidigidigidagidigo, der ultraviral gegangen ist. Auf YouTube hat der Song ein passendes Video mit einem singenden Nugget und einem ebenfalls trällernden Chicken Wing samt Cowboy-Hut und damit einen YouTube-Weltrekord gebrochen. Mit 1 Milliarde Aufrufe in nur 8 Tagen übertrifft Rednecks Adele's Hello, welches die gleiche Marke in nur 87 Tagen erreichte.
Was meinst du, wenn er erstmal ein Chicken Nugget Hello singt? Dann geht's ab.
Das wurde jetzt nur, das kommt wahrscheinlich dann als nächstes. Aber kannst du dir das erklären?
Ja. Dass,
also jetzt unabhängig vom Chicken Nugget?
Ja, das ist auch immer so. Also das ist immer der kleinste gemeinsame Nenner, sind die größten Hits. Das gilt zumindest in gewissen Teilbereichen der Kultur gilt das so. Manchmal gibt es auch Sachen, die einfach so schön sind, dass man sich darauf einigen kann. Aber manche Sachen sind auch so doof, dass möglichst viele Leute denken, ach, das ist ja genau mein Ding.
Und was verbindest du persönlich mit diesem Song? Ein erstes Date?
Nee, zum Glück nicht. Also jedes Date, was zu Cotton Eye Joe dann noch was wird, muss die große Liebe sein. Also diese Frau würde ich nicht gehen lassen.
Und endet dann
die,
auch
die man
Frühstück
kennenlernt zu Cotton Eye Joe, die wirklich bei einem bleibt.
Endet am Frühstückstisch mit Friedrich Merz.
Mit Friedrich Merz. Und sagt man, gestern habt ihr ganz laut immer dieses eine Lied gehört. So, und spätestens dann sagt man, in welcher Black Mirror-Folge sind wir hier?
Mhm. Kennst du die erste Zeile von dem Refrain? Das ist immer so genuschelt, aber was der wirklich da singt.
Ja, was singt er da? Nee, weiß ich nicht.
If it hadn't been for Cotton Eye Joe.
Ja.
I'd been married long time ago.
Ah ja, na siehst du mal. Da ist ja noch eine gewisse philosophische Tiefe drin, die ich so gar nicht erwartet hätte.
Ich sehe, diese Meldung berührt dich wirklich zutiefst. Cotton Eye Joe Produzent Pat Reinitz sieht diese Trendwelle übrigens auch kritisch. Wie soll man musikalischen Erfolg am besten messen? Es wird eine Herausforderung für die Musikindustrie sein, diese verschiedenen Zählungen in Charts und Messungen zu reflektieren.
Und er will meint Geld.
Also. Und führt sogar zur Frage, ob sich die grundlegende Verwendung und das Konzept von Musik selbst ändern.
Ja, das kann natürlich sein, aber dass dann ab und zu mal wieder so uralte Sachen aufgewärmt werden und zwar so aus Versehen, das finde ich irgendwie ganz interessant, dass dann teilweise ja auch bestimmte Musiker selber gar nicht mehr damit rechnen, dass sie jetzt gerade nochmal einen Hit machen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube Tom Odell, Another Love, war ja so ein Song, den gab es schon ganz lange und der war dann so,
genau.
Ja, so ein okayer
Hit. Irgendwann
wurde
so eine Techno-Hymne drunter gelegt?
Ja, es kam einfach wie so ein Bumerang wieder zu ihm zurückgeflogen, zu einem Zeitpunkt, wo er nicht damit gerechnet hat. Ich habe mit ihm dann mal drüber gesprochen, er hat gesagt, jetzt hat er halt überhaupt nicht erwartet, es hat seine ganze Karriere durcheinander gebracht, weil auf einmal hatte er wieder Auftritte ganz woanders, musste auf einmal wieder zu irgendwelchen Shows und so und hat das natürlich nicht geplant, wie man normalerweise, man bringt früher ein Album raus, dann eine Single, dann hat man so eine Zeit für Promo und dann ist man da und sagt, das hat ihn kalt erwischt und er musste auf einmal
aber er
sofort,
auch gut.
Ja klar fand er das gut, aber auf jeden Fall musste er erstmal alles abmelden und zu sagen, so jetzt machen wir das hier und das ist doch irgendwie, das finde ich irgendwie ganz gut, dass so eine Sachen dann so aus Versehen dann noch so passieren, das ist ja finde ich immer ganz interessant und letztendlich auch einfach Popkultur.
Ist aber auch ein schönes Lied, Another Love.
Das ist ein schönes Lied
im
Gegensatz zu dem Kacklied, über das wir eigentlich reden hier.
Das gibt's doch gar nicht.
Brasilien. Frau bringt Toten in Rollstuhl zu Kreditterminen.
Hast du das Video gesehen?
Nee.
Ich hab's gesehen.
Frech.
Frech, muss man sagen. Also offensichtlich toter Mann.
Laut brasilianischen Medien hat eine Frau in Brasilien versucht, mit der Unterschrift eines Toten einen Kredit zu bekommen. Davor fuhr sie einen Leichnam im Rollstuhl zur Bank. Sie versuchte, seine Unterschrift vorzutäuschen und war bereits tot in der Bank eingetroffen, wird ein Polizist zitiert. Die Frau wurde festgenommen. In einem Video ist zu sehen, das hast du gesehen, wie sie mit dem Mann spricht und versucht, ihn zum Unterschreiben
eines Dokuments zu bringen. Onkel Tito, du musst hier unterschreiben. Onkel Tito.
Paulo.
Oder Onkel Paulo, genau. Und der Kopf klappt aber so weit nach hinten weg, dass man sagt, dass also entweder tut es ihm echt sehr weh oder das Unvermeidliche ist eingetreten. Onkel Paulo ist friedlich von uns gegangen. Aber ich meine, Herrgott. Also,
ja, Herrgott.
Ja. Also sie wollte irgendwie wahrscheinlich ihn als Bürgen oder was oder als Pfand dalassen oder was war jetzt der Plan?
Nein, sie wollte also, dass er quasi den Kredit, es ging um rund 3.000 Euro, beantragt.
Ja,
offenbar
für die Beerdigung.
Offenbar galt Onkel Paulo als kreditwürdiger als die junge Frau selbst. So, das hat sie sich wahrscheinlich so gedacht. Dann nehmen wir ihn mal mit dahin. Was ich mich aber frage, wie sie sich vorgestellt hat, wie denn die Unterschrift zustande kommt.
Ich glaube, die Idee war, ihm so den, das sieht man so ein bisschen, ihm den Stift in die Hand zu drücken und dann so
der, praktisch mitzuführen. Der war mit der Leichenstarre schon fest?
Nee, nicht so richtig. Der ist so ein bisschen rumgewabbelt noch. Also das war nicht so ein witziger Moment wie bei Immer Ärger mit Bernie, ne? Wo man dem noch so eine Sonnenbrille aufsetzt und noch so ein Hawaii-Hemd und sagt, ja, hier ist ein bisschen müde heute. Sondern das war jemand, der wirklich ganz erschütternd, auf eine erschütternde Art und Weise tot war. Und naja, so ist es. Es gibt doch auch diesen Begriff, den manchmal ältere Leute in Bezug auf ihre Enkel und Kinder verwenden, dass man sagt, sie wollen mit warmer Hand geben. Mit warmer Hand will man geben.
Genau.
Ja.
Vorher das, schon schenken.
Das hätte man, also das gilt auch für Kredite, glaube ich. Mit warmer Hand ist
die
es
Unterschrift
besser. Die
Unterschrift.
Auch Kredite, selbst so Easy Credit und so Sachen, besser mit warmer Hand.
Das hat mich überrascht.
Europawahl interessiert Mehrheit der Deutschen, berichtet die Frankfurter Rundschau. Die Deutschen interessieren sich für die Europawahl. Das hat das Europaparlament in einer Umfrage herausgefunden. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass 8 von 10 Wählern ahnungslos sind, wann die Wahl denn stattfindet. Wann nochmal, Klaas?
Am 9. Juni. Wenn ich richtig informiert bin.
Ja, das stimmt. Die Stimmung in Deutschland ist immerhin besser als in einigen Ländern sonst wo in Europa, vor allem in Ost- und Südosteuropa, wo sogar eine Mehrheit absolut nicht oder nicht sehr an der Wahl interessiert ist. Zumindest die Wahlbereitschaft ist in Deutschland mit mehr als 70% der Befragten recht gut. Und das dürfte dich freuen, Klaas, denn du warst bist mit dabei beim Verein Tu was für Europa. Martin Schulz ist auch mit an Bord. Was habt ihr euch jetzt im Vorfeld dieser Europawahl am 9. Juni überlegt?
Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Es gibt auch immer noch den Europatag. Also da geht es jetzt bei dem Verein nicht nur um die Europawahl, sondern es geht ja auch um alle anderen Ereignisse rund um Europa, um nochmal so klar zu machen, was hat man denn eigentlich davon? Wir sind in den vergangenen Jahren ja, und ich rede jetzt bewusst über eher die niedrigschwelligeren Beweggründe für Europa, also die Verbindung zueinander, das Miteinander, die unkomplizierte, den unkomplizierten auch kulturellen Austausch, all diese Dinge, die ganzen Pro-Argumente, um zu sagen, Was haben wir davon? Die Dinge, die wir eigentlich, zumindest in meiner Generation, ja immer schon hatten. Ich kenne ja kein Europa, zumindest nicht in meiner bewussten Zeit, als ich ein junger Jugendlicher war, da war das Europa natürlich in den Kinderschuhen so ein bisschen, aber es war eigentlich in der Veranlagung schon da und in gewisser Weise war das für mich selbstverständlich, was auf der einen Seite gut ist, weil Selbstverständlichkeit in so einem Thema ja eigentlich ein Ziel ist. Die Selbstverständlichkeit sorgt aber auch dafür, dass man sich vielleicht nicht so gut um die Erhaltung dieser Zustände kümmert. Und das kann man dann jetzt betrachten, dass wir das, glaube ich, alle gemeinsam nicht so gut gemacht haben. Und ich rede jetzt nicht übrigens von, weil das ist ein komplettes Thema für sich, zu dem ich eine andere Meinung habe, die komplette Außenpolitik der EU, Grenzpolitik, all das eben exakt. Ja, die vorgeschobenen Lösungsansätze, die letztendlich dazu führen, dass es allen Menschen, die nicht in der EU geboren wurden, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schlecht geht. Also die gerade jetzt auch neue Lösung für Geflüchtete, die an den Außengrenzen Europas ankommen, was jetzt da so beschlossen wird und was dann in der Theorie zumindest jetzt mal veranlagt wird, weil eigentlich jeder weiß, dass es sowieso nicht funktioniert und dazu führen wird, dass Menschen, die bereits Leid erfahren haben, noch mehr Leid erfahren werden. Das finde ich alles ganz, ganz grausam und wenn ich jetzt über das europäische Lebensgefühl spreche, muss ich das davon abgrenzen, weil ich darüber gesondert reden müsste, weil ich das jetzt zumindest nicht als Motivation nehmen kann, um dafür zu sorgen, die Vorteile Europas herauszuarbeiten, die es durchaus gibt.
Aber du engagierst dich und was gibt dir denn trotzdem Hoffnung, dass, ich sag mal, dieses Schlechtreden auch der europäischen Idee, sicherlich erst recht der europäischen Institutionen, wo es die sicherlich viel Anlass für Kritik bieten, dass also dieser Zeitgeist einer latenten Europaskepsis oder Feindlichkeit, dass sich das auch nochmal dreht?
Weiß ich nicht. Man kann sich ja auch einzelne Sachen jetzt anschauen. Also damals, als der Brexit ganz frisch war, dann gab es die einen, die gesagt haben, das ist toll und finden wir super, auch innerhalb.
Großbritannien ist gerettet.
Ist gerettet.
Aber Europa war auch froh, dass die Querulanten nicht mehr dabei waren, ja?
Ja, gab es ein paar, die das so gesagt haben. Und da konnte man jetzt zumindest in einem gewissen Zeithorizont konnte man immer noch sagen, das ist meine Meinung, das ist die Meinung. Jetzt sind wir ein paar Jahre damit ins Land gegangen und man kann eigentlich jetzt mittlerweile belegbar feststellen, dass es nur negative Effekte hat, und zwar für Großbritannien und für die EU. Das ist einfach, ne, oh Wunder, gar nicht so hilfreich für alle, wenn man sich aus einem großen solidarischen Verbund löst, der sich gegenseitig unterstützt. Es ist weder günstiger für Großbritannien,
gar nicht,
überhaupt nicht. Und es ist auch kein Beispiel für die Zukunft. Und jede Nation, die sich daran ausrichten will und sagt, ach, dann machen wir es so wie die Briten, beweist also politische Inkompetenz eigentlich. Und mittlerweile kann man sagen, da haben wir mal ein schlechtes Beispiel, wie es nicht laufen kann. Und vielleicht kann man sich ja daran orientieren und die Vorteile sehen derer, die in der EU sind. Und jetzt auch mit der Europawahl nochmal zeigen, wo es hingehen soll. Ich finde, die Europawahl hat es insofern nicht so leicht, als dass wir auch nicht so viel dafür getan haben, auch hier in Deutschland, die demokratischen Verhältnisse dort zu stärken. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass Kandidaten, auf die sich dann geeinigt wurden, am Ende doch nochmal in letzter Sekunde hinter verschlossenen Türen geändert wurden.
Also die Spitzenkandidaten der großen Parteien für die Europawahl, das war mal so ein Versuch, das Ganze demokratischer zu machen, dass es dann heißt, wer da gewinnt, soll auch Kommissionspräsident werden.
Genau, das war von der CSU Manfred Weber und wurde es dann von der Leyen, und der hat vorher eigentlich mehr oder weniger Wahlkampf gemacht, natürlich auf einer anderen Grundlage, als man das im Bundestagswahlkampf machen würde, ja, und so weiter. Das auch wusste auch jeder. Aber das dann auszuhöhlen und dann zu sagen, nö, da haben wir uns jetzt aber anders entschlossen, das ist wirklich von beispielloser Ignoranz gegenüber dessen, was man eigentlich gerade mit Europapolitik noch mal mehr machen muss als in den nationalen Parlamenten, weil da ja die Regeln viel klarer sind und man auch ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten hat. Also das finde ich schon ein starkes Stück, aber man darf nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, es geht auch um das Parlament an sich und es geht auch um die Zusammensetzung dort, und auch dort gibt es Koalitionen aus Menschen, die vielleicht nicht unbedingt koalieren sollten. Auch dort gibt es große rechte Gruppierungen, die dann einwirken auf unser Miteinander, auf letztendlich dann auch das Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, nämlich wie wirkt denn Europa nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz großer Punkt. Man sollte auf kein Europa der Welt stolz sein können, das sich nicht beteiligt an dem Wohl des Restes der Welt. Jedes Kind lernt, dass wenn es einem gut geht, man verpflichtet ist, andere daran teilhaben zu lassen, denen es nicht so gut geht, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Und das genau passiert, umso mehr dieser Menschen dort Zuspruch bekommen, und zwar aus den einzelnen Nationen hin zur Europawahl. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man erstmal dahin gehen. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe. Das ist auch das, was wir mit Tu was für Europa jetzt ganz konkret jetzt machen. Da gibt es den Eurojam schon mal zum Europatag. Das ist eine Plattform für junge Menschen, die diese Plattform nutzen können an einem Tag und zu bestimmten Themen größere Vorträge formulieren können. Das kann man sich natürlich anschauen, sich grundsätzlich mal mit der Arbeit von Tu was für Europa auseinandersetzen. Schönen Gruß an Martin und Jonas und alle, die daran beteiligt sind. Aber in erster Linie, nirgendwo wird die Stimme so wichtig wie an der Wahlurne. Und gerade jetzt zur Europawahl sollte man partizipieren, um zu verhindern, dass da klammheimlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit sich Menschen zusammentun, die dann in der Gesamtheit doch wesentlich gefährlicher werden, als man es vielleicht so im Alltag auf dem Schirm hat.
Uns verbindet eine Geschichte mit Martin Schulz. Du hast versucht, ihn 2017 im Bundestagswahlkampf als Kanzlerkandidat zu unterstützen.
Und du hast dagegen angearbeitet.
Ich habe bei der Kampagne zumindest hautnah dabei sein können und später drüber geschrieben.
Ist klar, ja. Also genau, die Schulz-Story, das war dein Buch. Und ich bin befreundet mit Martin seit vielen Jahren. Wir haben uns natürlich kennengelernt über meine Unterstützung seiner politischen Pläne. Und bin immer noch überzeugt davon, dass diesem Land hätte Schlechteres passieren können als ein Bundeskanzler Martin Schulz und auch ein Außenminister Martin Schulz, hätte ich mir sehr gewünscht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer noch ein sehr, sehr tollen Mensch. Erstmal mit viel politischer Erfahrung, mit wahnsinnig guten Kontakten, und man ist gut beraten, ab und zu mal zuzuhören, was er so zu verkünden hat, gerade über Europa.
Ich werde immer verbinden diesen Moment, als es diesen großen Hype rund um Martin Schulz gab, als es kurzzeitig so aussah, als könne die SPD doch nochmal den Kanzler stellen. Also damals schien das undenkbar. Als er in Umfragen vor der CDU lag, da war ich bei vielen seiner Veranstaltungen, und da lief immer kurz bevor er auf die die Bühne kam, ein Lied deiner Band Gloria,
ja.
Wie sehr wir leuchten, dieser Refrain kam dann und das spiegelte wirklich diese Momentaufnahme. Wie gesagt, diese 4 bis 6 Wochen, wo Martin Schulz und die SPD dachten, wir sind ja doch, also das ist unsere Auferstehung. Das kam durch das Lied wirklich wunderbar rüber, ist aber dann schon krass, wie schnell das alles wieder verflogen
Interessanterweise
war,
ne? Ist das Lied auch nur, wenn man den Refrain ohne Kontext betrachtet, überhaupt so hilfreich da. Weil das ist ein fröhliches Lied mit dieser Zeile, die du gerade zitiert hast.
Total.
Ja, es geht aber eigentlich um einen Stalker, der sich eine Freundschaft vorstellt. Unter dem Gesichtspunkt klingt es vielleicht auch für den Rest der Zeit passender.
Geht's noch?
Prominent getrennt. Thorsten schießt gegen Sohn Nico Legert. Sein Benehmen ist asozial, so steht es bei TV Movie. Die Ausstrahlung der 2. Folge Prominent getrennt sorgt für einen Familienstreit bei den Legerts. In der Amazon Prime Show The 50 schwärmte Thorsten Legert noch in höchsten Tönen von seinem Sohn Nico. Jetzt scheint der Familiensegen bei den Legerts schief zu hängen. In einem Statement auf Instagram distanzierte sich der ehemalige Fußballprofi von seinem Sprössling. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten und Alexandra Legert, finde ich herrlich. Grund ist Nico Legerts Verhalten im Reality-Format Prominent getrennt, das derzeit für Aufsehen sorgt. Ich weiß, Klaas, du bist da voll im Film. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Also in der 2. Folge von Prominent getrennt stößt Nico mit seiner Ex-Freundin Sarah Liebig, auch schöner Name, die er bei Temptation Island betrogen hatte, zum Cast. Unter Alkoholeinfluss verliert er beim geselligen Zusammensein der Paare schnell die Kontrolle. Ich saufe mir jetzt so den Arsch voll, kündigt er an. Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich. Schnell findet Legert auch Interesse an anderen Kandidatinnen. Die Mädels sind sehr interessant. Chiara, Kim Virginia, Sandra, die dürfen alle neben mir schlafen, stellt er im Interview fest, bevor er versucht, bei Melanie Hoch zu landen.
Wünschst du dir manchmal noch, dass du Journalist geblieben wärst? Eigentlich? Gibt es so Momente?
Wenn ich sowas vorlese,
du
so schon.
Bereust, dass du gar kein feiner Journalist mehr bist. Ich habe das nie gesehen, Prominent getrennt. Also muss ich dazu sagen, ich kenne auch Dino per Foto. Ich werde informiert über diese Sendung. Ich gucke das selber tatsächlich eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja.
Aber ich werde in meinem Podcast...
Du wirst informiert.
In meinem Podcast Baywatch Berlin werde ich da in dem Fall jetzt von...
die anderen beiden machen nichts anderes. Ne?
Die kennen das, genau. Und jetzt hat Jakob das geguckt und der hat mir das letzte Woche erzählt. Und
ja, aber jetzt bist du hier mit den Reaktionen.
Das ist richtig, genau. Die Hauptinformation ist ja nicht, dass jemand irgendwie so mal leicht angetrunken sich irgendwo daneben benommen hat. Das ist ja sozusagen das Parfum der Menschen.
Ich sauf mir jetzt so den Arsch voll.
Sowas. Ich finde, die witzigste Information, die Jakob mir mitgebracht hat, ist, dass es gibt ja Thorsten Legert und seinen Sohn. Sein Sohn heißt aber mit vollen Namen anders, als ich dachte, weil man liest immer nur von Nico. Jetzt habe ich aber festgestellt, wie der Sohn von Thorsten Legert in echt heißt. Das hat mir Jakob verraten. Er heißt, also Thorsten Legert heißt der Vater und ja. Der Sohn heißt Nico Thorsten Legert.
Das ist der volle Name, den habe ich hier unterschlagen. Ja.
Nico Thorsten Legert, ja. Es ist so wie Jeremy Markus Feldenkirchen. So könntest du deinen Sohn nennen. Jeremy Markus Feldenkirchen.
Ja, aber man sieht hier, nur weil man dem Kind den eigenen Namen gibt, heißt es nicht, dass man immer zufrieden mit ihm ist. Also ich zitiere hier, es gab wirklich eine große Erklärung. Wir sind zutiefst enttäuscht als Eltern und schämen uns wegen dem, was unser Sohn Thorsten Legert bei Prominent...
Nico Thorsten Legert.
Hier steht, ja, das ist falsch geschrieben. Bei Prominent verbreitet... Wir distanzieren uns alle von allem, was darüber kommt. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. Das sei ihm und seiner Frau nicht egal. Sein Benehmen ist asozial, wir haben damit nichts zu tun. Kann man sich so vom eigenen Kind distanzieren?
Ja, schlimm, ne? Was da das Privatfernsehen aus den Familien macht. Kommen einem die Tränen.
Zum Schluss noch, Klaas, Julian Nagelsmann bleibt Nationaltrainer, wechselt cool. Also nicht zum FC Bayern. Gute Nachricht oder dir scheißegal?
Ja, sportlich ist mir scheißegal, aber es wird ja dann, also weil ich ja kein großer Fußballfan bin, ich finde es aber dann immer interessant, wenn es so ein bisschen den Boulevardbereich betritt, Und da ist es ja ein bisschen so. Der ist ja nach meiner Erinnerung relativ unschön und unpersönlich rausgeflogen damals beim FC Bayern.
Oh ja, also auch, die haben, ja, die, die ihn rausgeschmissen haben, mussten danach mit größerer Schande Oliver Kahn und Co. Auch noch gehen.
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber dann jetzt nochmal zu sagen, ach, jetzt läuft es hier ganz gut, bei uns läuft es gerade noch schlechter, dann wieder so zurückzukriechen und zu sagen, also so, ich glaube, mehr kann
stolze
man...
Stolze Entscheidung von
ja, ich glaube, mehr könnte man in der Fußballwelt nicht sagen. Es haftet ihm ja vielleicht sowieso schon so ein bisschen der fehlende Stallgeruch an. Ist das so? Und das wäre jetzt nochmal doppelt und dreifach unterstrichen, dass es gar nicht so sehr ums Herz, sondern vielleicht doch mehr um die Penunsen geht.
Ja.
Was natürlich auch beim FC Bayern grundsätzlich und im deutschen Fußball jetzt kein Geheimnis ist, aber so ein bisschen noch so die...
Also, das Stichwort hast du genannt, die Nationalelf sei ihm zur Herzenssache geworden, hat er jetzt öffentlich erklärt.
Ja, würde ich jetzt auch sagen nach den letzten Spielen.
Heute ist übrigens Tag des Doppelgängers. Arbeitest du eigentlich mit Doppelgängern?
Ich nicht, nee.
Wo würdest du sie denn einsetzen, wenn du welche hättest?
Weiß ich nicht, hier? Nee, das sind schon, ich hab, vielleicht bin ich es ja gar nicht. Ich finde Doppelgänger, Doppelgänger richtig witzig. Ich habe leider eine Schwäche für Doppelgänger, weil ich das wahnsinnig lustig finde. Gerade, es gibt also Doppelgänger-Agenturen, wo welche kommen, die so ein bisschen so aussehen wie diejenigen. Meistens sehen die wirklich genauso aus, nur fehlt ihnen das, was man Stars ja gemeinhin zuordnet, ist das gewisse Etwas. Und Doppelgänger sehen manchmal genauso aus wie die Stars, nur eben ohne das gewisse Etwas. Und das ist interessanterweise etwas, was man gar nicht so festmachen kann. Wenn man jetzt einen Star sieht, dann kann man dem gleich so sagen,
sie leuchten nicht.
Wo glänzt es, wo kommt das Star-Appeal jetzt her? Kommt es ihm aus den Augen oder sonst woher? Aber du erkennst auf jeden Fall die Abwesenheit von sowas, wenn derjenige dann vor dir sitzt. Und das finde ich lustig, dass man einfach nur so sagt, ja, wie ein Star, nur ohne diese Ausstrahlung.
Da sind wir wieder bei dem, was morgen ansteht. Ich wünsche dir, Klaas, viel Erfolg morgen als Programmchef
für ProSieben.
Ja. Ich wünsche höhere Quoten als ProSieben es jemals hatte und nicht weniger als die Revolution des deutschen Fernsehens.
Ich kann wirklich jetzt mal ohne Quatsch sagen, das wird ein sensationeller Tag.
Das siehst du.
Mit extrem verschiedenen, wie wir Programmdirektoren sagen, Programmfarben. Mhm. Da wird einmal der komplette Regenbogen ausgebreitet. Alle Farben, die es gibt, werden wir bespielen morgen.
Schön, dass du vorher noch kurz hier vorbeigekommen bist. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss, danke dir auch.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.